Bundeskanzler Olaf Scholz wird ausgepfiffen. Vizekanzler Robert Habeck kommt nicht von der Fähre runter. Bundesfinanzminister Christian Lindner versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Der Protest der Landwirte ist zu laut. Die Spitzenpolitiker der deutschen Ampelkoalition stehen mit dem Rücken zur Wand und das ausgerechnet im Superwahljahr 2024. Die Wahl zum EU-Parlament steht an, außerdem die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Diese Wahlen könnten zum Desaster für die Ampel werden, aber diese Wahlen könnten noch mehr mit sich bringen. Im Landtag von Thüringen beispielsweise sitzen derzeit 6 Parteien. Nun kommen 2 neue Parteien ins Spiel, die durchaus Aussicht auf Erfolg haben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird antreten und die Werteunion macht sich bereit für die Parlamente. Die Werteunion hat sich 2017 als Verein gegründet, galt als CDU-nah, es gibt viel Überschneidung der Mitglieder und sie wollte ein konservatives Gegengewicht zur Merkel-Politik bilden. Nun könnte aus der Werteunion eine Partei werden. Wir begrüßen den Vorsitzenden der Werteunion, Hans-Georg Maaßen. Herr Maaßen, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Gollmer.
Ihr Vorgänger bei der Werteunion ist Max Otte. Der ist nicht überzeugt von ihren Plänen. Er sagte, Neugründungen brauchen 2 Legislaturen, um sich zu festigen. Es braucht keine weitere bürgerliche Partei. Was würden Sie Otte entgegenhalten?
Ich glaube, ich bin in vielen Punkten, insbesondere was Wirtschafts- und Finanzfragen angeht, durchaus nahe mit Max Otte. Aber ich glaube, in dem Punkt verkennt er, dass die politische Situation in Deutschland sich in den letzten Jahren gewaltig verändert hat. Insoweit gewaltig, als dass die, ich sage mal, Erfahrungen und Spielregeln der ersten 60 Jahre der alten Bundesrepublik aus meiner Sicht hier so ohne weiteres nicht mehr gelten. Es ist vieles in Bewegung und ich bin eigentlich überzeugt, wenn wir jetzt hier eine neue politische Kraft auf die Beine stellen, wird diese neue politische Kraft auch in die Landtage und dann in den Bundestag einziehen.
Jetzt gibt es bei der CDU einen neuen Parteichef, Friedrich Merz. Der gibt sich konservativer als seine Vorgänger. In Berlin und Hessen kam es nicht zu schwarz-grünen Koalitionen. Dann gibt es noch die AfD mit einem rechtskonservativen Kurs. Warum Werteunion wählen?
Nun, weil wir zunächst einmal Friedrich Merz mit ins Amt geholfen haben. Wir, beziehungsweise die uns nahestehen oder die bei uns Mitglied sind, Kreisvorsitzende der CDU, hatten seinerzeit den Mitgliederentscheid oder die Mitgliederbefragung initiiert und aufgrund dessen ist Merz Parteivorsitzender geworden. Und wir haben das gemacht in der Erwartung, dass Merz eine Politikwende in der CDU vollzieht, dass er eine Personalwende vollzieht, dass die Merkelianer nicht mehr in Führungsfunktion sind und dass es einen Bruch mit der Ära Merkel gibt. All das hat er nicht gemacht. Er hat nicht geliefert und wir sind auch überzeugt, er will auch gar nicht liefern. Vermutlich auch, weil er zu schwach ist, weil er einfach isoliert ist in dem von Merkelianern eben dominierten Bundesvorstand. Und wenn er jetzt ein Grundsatzprogramm mit Herrn Lindemann vorlegt, das in Teilen vorspiegeln soll, konservativ zu sein, aber gleichzeitig verlautbaren lässt, dass die CDU die Brandmauer gegenüber der SED, die Linke, fallen lassen will, dann zeigt das, wie unglaubhaft seine ganzen Projekte sind. Er will nach rechts blinken und links abbiegen. Und so nehmen wir eben Friedrich Merz und die Merz-Union wahr. Sie hat die Bürger immer wieder enttäuscht. Sie hat sie enttäuscht bei den Wahlen in Berlin, als man Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister gewählt hatte. Man hatte ihn gewählt, weil man nicht mehr rot, tiefrot und grün wollte. Man wollte eine konservative Sicherheitspolitik. Man wollte eine realistische Verkehrspolitik. Und was hat man bekommen? Ein Kai Wegner, der genau die rote und grüne Politik fortsetzt, die eigentlich abgewählt werden sollte. Vor dem Hintergrund sehen wir nicht, dass eine Merz-Union überhaupt noch die Bereitschaft hat zu politischen Veränderungen und die von Merz aufgebaute Brandmauer gegen AfD und gegen rechts und jetzt auch gegen die Werteunion zeigt, seine Projekte, wenn er sie verwirklichen wollte, kann er nur mit Grün, mit SPD oder jetzt auch mit der SED die Linke verwirklichen. Und da weiß man genau, da kommt nichts raus. Deswegen werden wir uns von der Merz-Union abspalten. Die Werteunion wird, davon bin ich überzeugt, dass wir die Mehrheit am Samstag bekommen, wird eine eigene Partei werden. Und wir werden dann bei den 3 Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten.
Wo ist die Brandmauer der Werteunion? Haben Sie eine? Mit wem würden Sie nicht zusammenarbeiten?
Wir haben keine Brandmauer. Wir sind der festen Überzeugung, Brandmauern haben in einer Demokratie nichts zu suchen.
Also Höcke, Ramelow, Wagenknecht, Kretschmer, Sie reden mit allen.
Wir reden mit allen. Ein Demokrat muss den Anspruch haben, mit allen Menschen zu reden, egal ob einem die Nase gefällt oder nicht, egal ob die Positionen einem passen oder nicht. Reden muss man mit allen. Zusammenarbeiten ist eine andere Frage, aber reden muss man mit allen, schon allein, um das Gegenüber davon zu überzeugen, dass der eigene Standpunkt der richtige ist. Das sollte der Anspruch an jeden Demokraten sein. Eine Brandmauer in einer Demokratie ist aus meiner Sicht undemokratisch. Brandmauern bauen letztendlich nur Ideologen auf, die nicht bereit sind, die Meinung des anderen als gleichwertig anzuerkennen. Die Frage ist, mit wem man zusammenarbeitet.
Das ist ja spannend. Lassen Sie uns das durchdenken. Gehen wir mal davon aus, Sie erreichen über 5% bei den Landtagswahlen in Sachsen oder auch Thüringen. Würden Sie eine Koalition mit Höcke, Ramelow oder Kretschmer anstreben?
Die Frage ist, mit wem kann man zusammenarbeiten? Da kommt es aus meiner Sicht nicht auf Parteien an. Es kommt auch nicht auf Personen an. Es kommt auf die Programmatik an. Und ich würde sagen, wir arbeiten mit allen zusammen, die sich für eine Politikwende einsetzen, die unsere liberale und konservative Programmatik unterstützen. Und wenn es die AfD ist, die das machen will, sich auf unsere Position einlässt, dann ist es die AfD. Wenn es die CDU ist, ist es die CDU. Und wenn die SPD mal einen lichten Moment hat und unsere Position richtig findet, dann ist es auch die SPD. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das sollte die Grundlage in jeder Demokratie sein, dass man auch mit allen zusammenarbeitet, die die Werte und die politischen Positionen, die man hat, teilen und mit denen man die auch durchsetzen kann. Ich glaube, das ist auch im Interesse der Bürger, dass man Koalitionspartner hat, die die eigene Programmatik unterstützen. Und da kommt es auch nicht auf die Nase an, da kommt es auch nicht auf den sozialen oder bildungsmäßigen Hintergrund der Parteifunktionäre oder Politiker an.
Sie sind ehemaliger Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also ehemaliger Geheimdienstler. Jetzt ist die AfD in Thüringen und Sachsen eingestuft als rechtsextreme Bestrebung. Wie sehen Sie diese Einstufung?
Ich kann nicht beurteilen, was für Informationen dieser Einstufung zugrunde liegen. Ich habe allerdings inzwischen meine Zweifel, gerade wenn ich die Landesregierung in Thüringen sehe, die von Ramelow geführt wird, einer Person, die über viele, viele Jahre vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist. Vor dem Hintergrund habe ich einfach die Sorge, dass der Verfassungsschutz instrumentalisiert wird zur politischen Gegnerbekämpfung. Und diese Sorge habe ich vor allem in Thüringen, dem Landesamtschef Kramer, den ich nicht für hinreichend kompetent halte, diese Behörde zu führen.
Mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete sprachen von einer millionenfachen Remigration. Remigration ist ein Begriff, der derzeit sehr häufig auftaucht in der politischen Debatte und in den Medien. Bedeutet letzten Endes, eine große Zahl von Zuwanderern soll Deutschland verlassen. Wie steht die Werteunion dazu?
Remigration habe ich in diesem Zusammenhang das erste Mal gehört. Ich habe 1997 ein umfangreiches Buch geschrieben, das heißt Rückführung und Rückübernahme. Den Begriff Rückführung habe ich als Ausländerrechtler immer verwendet. Und Rückführung heißt, dass Ausländer, die sich in Deutschland nicht rechtmäßig aufhalten, freiwillig und wenn sie das nicht tun, dann eben durch Abschiebung in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Das ist rechtlich geboten, das sieht das deutsche Ausländerrecht vor. Und ich werfe der Bundesregierung und den Landesregierungen, die für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig sind, denen werfe ich vor, dass diese Regelungen nicht angewandt werden. Vor dem Hintergrund ist es aus meiner Sicht notwendig, dass eine öffentliche Diskussion über die Rückführung von Ausländern, die sich nicht rechtmäßig in Deutschland aufhalten, geführt wird.
Von welcher Größenordnung sprechen wir? Reden wir jetzt von Zehntausenden? Reden Sie von Hunderttausenden? Von Millionen?
Also wir haben nach meiner Kenntnis mehr als 300.000 vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland. Das sind die Ausländer, die eigentlich sofort zurückgehen müssten, bei denen alle Rechtsmittel schon durchgeführt worden sind und die sich heute gar nicht in diesem Land aufhalten dürften. Und diese Leute kann man auch zurückführen. Und ich bestreite Aussagen von Politikern, es sei nicht möglich, sie abzuschieben, weil die Herkunftsländer sich weigern. Es sei nicht möglich, sie abzuschieben, weil die Identität nicht feststellt. Man kann es, wenn man will. Aber ich spreche diesen Politikern den politischen Willen ab, diese Leute abzuschieben. Was auch deutlich wird, dass einige Länder pauschal sagen, sie wollen auf Abschiebungen verzichten, es sei denn, es handelt sich um schwere Straftäter. Oder dass sie jedenfalls durch, ich sage mal, Altfallregelung, Bleiberechtsregelung aus abzuschiebenden Ausländern dann plötzlich Personen mit Aufenthaltstitel machen.
Die Zeit bringt auch eine ganz andere Entwicklung mit sich. Im Jahr 2022 wurden über 48.000 Syrer eingebürgert, haben jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Trend, der sich ja auch verstärken sollte, dadurch, dass man nach 8 Jahren eingebürgert werden kann. Wie stehen Sie zur Einbürgerung von Syrern, Afghanen oder Irakern in Deutschland?
Also die Einbürgerung von Ausländern in Deutschland ist dann richtig und ich halte es auch für wichtig, wenn diese Personen in Deutschland integriert sind und auch Teil unserer Gesellschaft sein wollen. Und ich bin auch der Meinung, dass die Einbürgerung ganz am Ende eines Integrationsprozesses stehen soll. Was ich hier wahrnehme, ist, dass das Einbürgerungsrecht auf den Kopf gestellt wird, wenn Politiker behaupten, Menschen können sich nur dann integrieren, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das ist, ich meine, sowas von falsch, dass eigentlich jedes Milchmädchen erkennen muss, dass hier herumgelogen wird. Hier wird das Staatsangehörigkeitsrecht aus meiner Sicht missbraucht, um sich ein neues Staatsvolk zu schaffen. Da muss sich der Politik entgegenhalten, wer so das Staatsangehörigkeitsrecht missbraucht für ideologische Projekte, handelt nicht nur gegen den Geist der Verfassung, sondern das ist aus meiner Sicht verfassungsfeindlich.
Vor rund einer Woche hat das Recherchenetzwerk Korrektiv seine Veröffentlichung gebracht. Da ging es um das Landhaus Adlon. Es wird in den Medien häufig als AfD-Geheimtreffen bezeichnet. Dort waren auch 2 Mitglieder der Werteunion, eine Landesvorsitzende. Wie beurteilen Sie dieses Treffen?
Also zunächst waren die beiden Mitglieder der Werteunion nicht im Auftrag und mit Wissen der Werteunion da. Das war eine Privatveranstaltung, zu denen sie eingeladen waren. Es war auch kein Geheimtreffen, es war ein Privattreffen. Und wenn man Leute zu einer Feier, zu einem Abendessen mit Vorträgen einlädt und andere sind nicht eingeladen, wird dadurch kein Geheimtreffen, sondern es bleibt ein Privattreffen. Wie ich gehört habe, hat da an dem Abend auch Herr Sellner gesprochen. Und ich hörte auch, dass er nicht angekündigt war und den Beteiligten war nicht klar, dass Herr Sellner an dem Abend sprechen würde. Wenn mir dann noch gesagt wird, dass da nicht von Deportationen gesprochen wurde, auch nicht von millionenfacher Ausweisung oder Abschiebung und auch nicht von Abschiebung von Deutschen mit Migrationshintergrund, habe ich den Eindruck, dass hier eine bewusste Desinformation durchgeführt wurde. Und zwar Desinformation von Korrektiv und den auf Korrektiv aufspringenden Massenmedien, die in das gleiche Horn geblasen haben. Ich empfinde die Berichterstattung zutiefst manipulativ. Ich habe den Eindruck, dass Korrektiv nachrichtendienstlich vorgegangen ist oder geheimdienstliche Methoden eingesetzt hat, um Informationen aus dem Landhaus Adlon zu generieren, wenn Kameras auf dem Gelände und um das Gelände aufgestellt wurden, wenn man den dringenden Tatverdacht haben muss, dass in Räumlichkeiten Wanzen angebracht worden sind, dann sind das geheimdienstliche Methoden, die in einer freiheitlichen Demokratie zur Strafverfolgung führen müssen und nicht dazu, dass diese Leute hier noch gefeiert werden.
Sie sprechen von geheimdienstlichen Methoden von Korrektiv. Auch Greenpeace war an der Recherche beteiligt. Jetzt wäre ja der nächste Schritt zu sagen, das war eine Geheimdienstoperation. Was sagen Sie als Mann von Fach dazu?
Eine Geheimdienstoperation wäre es, wenn es ein Geheimdienst wäre. Aber es ist kein Geheimdienst. Man könnte sagen, der Staat, weil Korrektiv wird vom Staat ja mitfinanziert, leistet sich eine Art private Nebenorganisation zu einem Geheimdienst. Ich will das einfach mal dahinstehen lassen, aber man muss den Eindruck haben, die Methoden, die verwendet worden sind, sind Methoden, die eigentlich ein Geheimdienst verwendet. Aber in Deutschland darf ein Geheimdienst dies nur dann machen, wenn es genehmigt worden ist von einer besonderen Kommission des Parlaments oder von einem Richter. Und weder die Kommission noch ein Richter hätte jemals so etwas genehmigt. Hier muss man sagen, diese Leute bei Korrektiv, die laufen außerhalb des Rechtsstaates. Sie nehmen für sich in Anspruch, im Kampf gegen rechts sei jedes Mittel erlaubt und das Strafgesetzbuch und die anderen Gesetze gelten für sie nicht. Vor allem gelten die Gesetze nicht für ihre Opfer. Mein Eindruck ist, Korrektiv empfindet sich wie ein Inquisitor des Mittelalters, wo die Rolle des Anklägers, des Richters und des Vollstreckers in eine Hand gefallen sind, wo man die Opfer ausgewählt hat nach willkürlichen Merkmalen, sie dann angeklagt hat, verurteilt hat und dann vollstreckt hat. Hier die Vollstreckung heute ist nicht der Scheiterhaufen, sondern es ist der öffentlich-rechtliche Medienpranger, wo Leute als Nazis diffamiert werden, mit der Folge, dass sie ihre sozialen Kontakte verlieren, dass sich alle Menschen von ihnen distanzieren, die noch zum Mainstream gehören wollen. Wir haben das bei einer Teilnehmerin gesehen, die an der Veranstaltung in Potsdam teilgenommen hatte. Ihr wurde nahegelegt, aus dem Vorstand des Vereins Deutsche Sprache auszutreten, weil der Verein Deutsche Sprache nichts mit dieser Veranstaltung zu tun haben wollte. Das sind, muss ich sagen, Distanzierungsmethoden, die sind einem Sowjetsystem würdig, aber nicht einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Vor allem muss der Staat dafür sorgen, dass alle Menschen in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts leben. Und wenn ein Staat zulässt, dass Korrektiv Menschen unter Druck setzen kann, dass Korrektiv in Räume hineinfilmen kann, dass Gespräche abgehört werden, dann muss der Staat sich dies zurechnen lassen. Und ich sage mal als Asylrechtler, ich empfinde das als mittelbare staatliche Verfolgung.
Schauen Sie bitte abschließend in die Glaskugel. Wie viele Prozent bekommt die Werteunion bei den drei Landtagswahlen?
Also ich kann mir durchaus vorstellen, bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, vor dem Hintergrund dieser politischen Situation, die wir in Deutschland haben und einer sich weiter verschärfenden Stimmung, die Menschen merken, dass es hier wirklich um die wirtschaftliche Existenz geht. Sie merken, dass Deutschland nicht mehr nur am Abgrund steht, sondern wir schon einen Schritt weiter sind. Dass sie sehen, dass die AfD in Teilen radikal ist, aber immer weiter auch in ein Verbotsverfahren gedrängt werden kann, sodass ich mir vorstellen kann, dass wir im oberen einstelligen Bereich vielleicht sogar bei 10% landen könnten.
Die Werteunion könnte vom Verein zur Partei werden. Sie plant, bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland anzutreten. Übermorgen soll in Erfurt darüber entschieden werden. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden der Werteunion, Hans-Georg Maaßen. Herr Maaßen, herzlichen Dank.
Sehr gerne, bitteschön.